She didn't have her teeth anymore.
Also, heute geht's zum Epheserbrief. Das ist jetzt die erste Predigt durch den Epheserbrief. Und ich habe das erste Kapitel durchzumachen mit euch. Und dann nächste Woche kommt das zweite Kapitel und so an. Also wir gehen durch den Epheserbrief. Wer hat den Epheserbrief geschrieben? Jawohl, Paulus hat ihn geschrieben. Wo war Ephesus? Kann mir das jemand sagen? Nein, in Türkei, genau. Wer hat diese Kirche gegründet? Wissen wir nicht. Das war eine trick question. Nein, wir wissen es einfach nicht. Aber Paulus war lange, lange Zeit in dieser Gemeinde, monatelang, anderthalb Jahre, glaube ich sogar, und hat die Leute dort sehr gut gekannt. In der Urkirche in Jerusalem wurden nur diejenigen Apostel, die mit Jesus waren. Wir sehen das, und ich fange mit dem an, weil Paulus immer sein Apostelamt verteidigen musste. Also die Aposteln waren die, Apostel bedeutet Messenger, Gesandter, exactly, thank you, Gesandter, Ausgesandter. Und die Idee war, der Apostel wurde von Jesus ausgesandt, ja. Ein von Jesus Gesandter. Und wenn wir da in der Apostelgeschichte schauen, wo sie versucht haben, einen Nachfolger von Judas Iskariot zu finden, die wollten jemand haben, der die ganze Zeit mit Jesus war, von seiner Taufe bis zu seiner Auferstehung und Aufenfahrt in den Himmel. Und deshalb hatten Apostel eine ganz besondere Stellung in der Urkirche, und sie hatten eine ganz bestimmte Autorität, die sonst niemand hatte, denn sie wussten, sie haben ja gelernt, was Jesus gelehrt hat. Sie waren die Augenzeugen von seinem Leben, seiner Lehre, seiner Auferstehung, seiner Kreuzigung, und hatten dann eine ganze bestimmte Autorität, die war unantastbar. Danke. Unantastbar. Und der Apostel Paulus hat dieses Amt für sich selbst auch in Anspruch genommen, obwohl er nie mit Jesus war. Er wurde Christ lang nachdem Jesus gekreuzigt und auferstanden und in den Himmel gefahren ist. Also er wurde Christ lange nachdem die Apostel als solche, die gab's dann nicht mehr, und er hat sich diesen Titel angenommen, dieses Amt angenommen, aber es war, er musste es immer wieder verteidigen, weil viele jüdische Christen in der Urgemeinde, haben ihm das nicht anerkannt. Gehen wir mal zur nächsten Folie, bitte. Als er nach der dritten Missionsreise in Jerusalem war, ging er zu den Ältesten in der Jerusalemer Gemeinde, und da lesen wir im 21. Kapitel in der Apostelgeschichte, dass die Christen, die jüdischen Christen in Jerusalem Schwierigkeiten haben mit Paulus, weil er das Gesetz Mose die Christen sind dem Gesetz Mose gestorben. Und das war ein großes Problem für jüdische Christen, die meinten, das Gesetz Mose ist noch total intakt. Und diejenigen, die sich zum Christentum bekehren, mussten auch das Gesetz Mose befolgen. Und Paulus hat gesagt, dem ist nicht so. Also war er eine sehr kontroverse Figur im ersten Jahrhundert, wusstet ihr das? Es gab sogar eine Gegenmission in Kleinasien, in den Kirchen, die er gegründet hatte, und den Leuten wurde gesagt, der Apostel Paulus ist eigentlich kein Apostel und seine Lehre ist falsch. Ähm, Gehen wir zur nächsten. In fast jedem Brief, den der Paulus schreibt, muss er sich verteidigen. Ganz besonders im 2. Korintherbrief, da gibt es lange Passagen, wo er über seine Apostel, sein Amt, seine Autorität streiten muss. Aber er fängt auch fast jeden Brief an mit diesem Satz, wie auch den Epheserbrief, dass er sein Amt von Gott direkt erhalten hat, von Jesus direkt. Wie ist das möglich? Wie kann er von Jesus gesandt werden, wenn er Jesus überhaupt nicht kannte? Könnt ihr mir das erklären? Ist nicht so schwer. Bitte? Genau, und wie und wann? Damaskus, genau. Und wir lesen auch, er hatte Visionen, in denen Jesus oder Gott mit ihm kommuniziert hat. Also er behauptet, er ist direkt von Gott gesandt. Und damit fängt er auch diesen Epheserbrief an. Ich lese euch mal, Paulus, durch Gottes Willen ein Apostel Jesu. Durch Gottes Willen. Gott hat ihn eingesetzt. Der Christus an die Heiligen in Ephesus, die an Jesus, den Christus, glauben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Hier haben wir die Einleitung. Gehen wir zur nächsten, bitte. Und in jedem Brief kommt der Verfasser, in diesem Fall Paulus, dann die Adressanten, in diesem Fall die Gemeinde in Ephesus und dann der Gruß. Das Problem hier ist, dass in vielen älteren Manuskripten in Ephesus fehlt. Steht einfach nicht drin. Und deshalb denken viele Theologen, dass dieser Brief eigentlich ein Rundschreiben war und gar nicht an die Gemeinde in Ephesus verfasst wurde. Wie zum Beispiel Kolosser. Der Kolosserbrief. Und die zwei sind ja verwandt. Der Kolosser und der Epheserbrief sind ja verwandt. Wenn ihr die nebeneinander liest, dann merkt ihr sofort, da ist eine Verbindung. Und wie gesagt, es könnte sein, dass dies eigentlich überhaupt nicht an Ephesus geschrieben wurde. Zwei grundlegende Wahrheiten sehen wir im Epheserbrief. Christen sind in Christus gesegnet, für verschiedene Gründe, und Christen brauchen eine Erleuchtung von Gott, um wirklich erkennen zu können, wer sie sind, wer Gott ist und wer Jesus ist. Sie brauchen eine Eingebung, eine Erleuchtung. Es genügt nicht, wenn man etwas mit dem Kopf weiß, man muss es mit dem Herzen auch spüren und erkennen. Und das Gebet des Paulus ist eigentlich, dass Gott die Augen der Herzen seiner Leser öffnet. Und ich glaube, das ist ein gutes Gebet. Öffne die Augen meines Herzens, damit ich nicht nur intellektuell etwas weiß, sondern wirklich etwas auch innerlich erkenne und erlebe und davon weiß. Knowledge puffs up. Wie sagt man das auf Deutsch? Wissen allein macht stolz. Wissen, ich weiß sehr, sehr viel über die Bibel Bescheid, aber Wissen kann dich einfach arrogant machen. Wissen allein. Wissen verändert das Leben nicht. Wissen, man kann sich wahnsinnig viel Wissen aneignen. Ich habe einen Doktor in Theologie und damit will ich überhaupt nicht angeben, weil eigentlich, it's useless, es ist eigentlich ein Käse, dass ich den gemacht habe, weil ich ihn wirklich nicht gebraucht habe. Aber Wissen allein, und das verstehe ich auch, ob du jetzt Pastor, Pfarrer, Theologe oder, was weiß ich, Nonne bist, es verändert das Herz nicht. Wissen allein bringt dir nichts, außer mehr Wissen. Du musst etwas, was dich wirklich verändert, auch in deinem Herzen haben. Und um das geht es hier im ersten Epheserbrief, also im ersten Kapitel des Epheserbriefes. Gott will dein Herz verändern. Gott will dich seine Kraft spüren lassen, erleben lassen. Und das kannst du nur, wenn etwas in dir resoniert, wenn etwas in dir sich verändert. Also, schauen wir mal das kurz an. Christen sind in Christus gesegnet. Erstens, weil sie Kinder Gottes sind. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, für die Fülle des geistlichen Segens, die wir durch unsere Gemeinschaft mit Christus in der himmlischen Welt erhalten haben. Das haben wir schon. Wir sind schon in Christus mit allem gesegnet, was wir eigentlich brauchen, geistlich gesehen. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, damit wir vor ihm ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. In Liebe und nach seinem gnädigen Willen hat er uns von Anfang an dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Ist das nicht toll? Du bist dazu bestimmt, ein Kind Gottes zu sein. Zum Lob seiner wunderbaren Gnade, die er uns in seinem geliebten Sohn geschenkt hat. Frage: Woher kommt dein Wert? Woher kommt dein Wert? Kommt es aus deiner, aus deinem Vermögen, aus deiner Arbeit? Wo kommt dein Wert? Was macht dich wertvoll? Du bist ein Geschöpf Gottes, du bist sein Kind, genau. Aber in dieser Welt, was macht dich wertvoll? Bitte? Geld? Ja. Einkommen? Ja. Anerkennung? Stellung? Was noch? Familie? Ja. Education? Was noch? In dieser Welt, was gibt dir Wert in den Augen anderer und vielleicht auch in deinen eigenen Augen? Was macht dich wertvoll? Bitte? Leistung? Genau, was du machen kannst, what you can accomplish, sonst irgendwas? Schönheit? Besitz? Was noch? Macht, viele Freunde haben, genau. Also ich habe hier auch Nationalität hingeschrieben, Intelligenz, Kreativität, Wissen, Bildungsniveau und so weiter und so fort. Alle diese Dinge bringen uns einen gewissen Wert in dieser Welt. Aber Gott sagt, dein Wert liegt eigentlich nicht in dem, was du tust oder was du hast, sondern dein Wert liegt in wen du bist, genau. Du bist Gottes Kind und deshalb bist du wertvoll und nicht wertvoller wie andere, sondern genauso wertvoll. Also diese ganzen Dinge, die uns unterscheiden und wo wir sagen, ja, der ist besser wie der und die ist besser wie die, ganz gleich, wie sie, was für ein Kriterium wir hier nehmen, das ist alles in Gott egal. Es ist egal, ob ich 1,73 Meter bin, oder 2,10 Meter. Ich bin das Erste. It doesn't matter if you're short or tall. It doesn't matter if you're smart or not so smart. It doesn't matter if you're, you know, rich or poor. It doesn't matter because God doesn't measure those things. Wir sehen das Äußerliche. Gott sieht das Herz. Und du bist wertvoll. So wie du bist, du hast einen unglaublichen Wert in Gottes Augen. Genau wie die Person neben dir, hinter dir, vor dir. Genau, das bist du. Manche Menschen fragen sich, ob sie gut genug sein können, um von Gott angenommen zu werden. Was ist die Antwort? Nein, genau. Es geht nicht. Ich kann Gottes Gnade nie verdienen, ganz gleich wie gut ich bin und was ich machen kann. Ein Angestellter geht zu seinem Chef, um sich über sein Gehalt zu beschweren. Chef, sagt er, mein Gehalt ist in keinem Verhältnis zu dem, was ich leiste. Der Chef beschwichtigt ihn, das wissen doch alle hier, aber wir können sie doch nicht am Hungertuch nagen lassen. It's kind of the way it is with God. Ganz gleich, was wir machen, wir brauchen seine Gnade. Genau wie dieser Mann nicht viel geleistet hat in der Arbeit und dennoch bezahlt wurde. Gott zeigt uns Gnade, die wir nicht verdient haben, nicht verdienen können. Christen sind zweitens in Christus gesegnet, weil ihre Sünden vergeben sind. Wenn ihr schon in dieser Kirche seid, na wart, vermute ich, wart ihr schon öfter in einem Gottesdienst und wisst um diesen Punkt. Wir sind freigekauft durch das Blut Jesus. Unsere Verfehlungen sind vergeben. Es ist, als ob jemand, du bist angeklagt, du gehst zum Gericht, du wirst schuldig gesprochen, dir wird eine Strafe angehängt, vielleicht finanziell oder vielleicht sogar ein Todesurteil. Und eine andere Person stellvertretend nimmt deinen Platz, zahlt das Geld, geht ins Gefängnis oder lässt sich hinrichten. Und genau das hat Jesus getan. Christen sind dann drittens in Christus gesegnet. Sie sind Erben des ewigen Lebens. Gehen wir zur nächsten, bitte. Danke. Ihr könnt ja die Passagen selber durchlesen, oder? Ich muss nicht alles vorlesen. Wir sind als Erben vorherbestimmt. Was ist unser Erbe übrigens? Um was geht's hier? Ewiges Leben. Genau. Um das geht es. Das Erbe. Und was gibt uns die Gewissheit, dass wir dieses Erbe haben? Lies mal. Was gibt uns diese Gewissheit? Der Heilige Geist ist nicht nur die Anzahlung, aber er ist die Bürge, dass wir das ewige Leben haben. Das Problem ist, wenn wir nicht wissen, dass wir den Heiligen Geist haben oder ihn nicht verspüren oder ihn nicht erleben und wir denken uns, wo ist er denn? Das kann ein Problem sein, weil dann sind wir uns auch nicht sicher, ob wir Christen sind oder ob wir in den Himmel kommen. Das ist aber jetzt ein anderes Thema und eine andere Predigt. Sie sind Erben des ewigen Lebens, diese vollständige Erlösung, in der es in dieser Passage gibt. Was bedeutet die Aussage, dass Christen von Gott erwählt sind? Habt ihr das gelesen? Ist es euch aufgefallen? Also immer wieder schreibt Paulus im Epheserbrief im ersten Kapitel, dass Christen erwählt sind. Vorherbestimmt sind. Und was bedeutet das? Wir sehen es dreimal ganz klar im Epheserbrief. Und da gibt es zwei verschiedene Auslegungen. Die erste ist kalvinistisch und die zweite ist arminianismisch. Arminianismus. Okay. Und vielleicht kennt ihr die beiden. Calvin war ein Theologe, ein französischer Theologe, der sich dann in der Schweiz verkrochen hat. Und nicht verkrochen, da war er eigentlich Leiter in einer Gemeinde und hat sein Riesenwerk geschrieben. Und er hat den Calvinismus gegründet, können wir sagen. Der Calvinismus besteht darin, in der Lehre, dass Gott die Menschen vorher, bevor sie geboren sind, bevor sie irgendwas getan haben, dass er wählt, wer in den Himmel kommt. Ist das klar? Also es gibt keinen freien Willen. Du kannst dich nicht entscheiden. Gott hat für dich entschieden. Und irgendwann in deinem Leben, weil Gott für dich entschieden hat, wirst du dich auch für Gott entscheiden, für Jesus. Also Gott sagt, der geht in den Himmel, aber der nicht. Und diejenigen, die in den Himmel kommen, werden auch in den Himmel kommen, weil er sie vorherbestimmt. Das ist die calvinistische Lehre. Arminius Calvin ist da schon gestorben, als Arminius stieb, und er wollte den Calvinismus reformieren. Und er hat gelehrt, dass Gott uns erwählt, weil er voraussieht, was wir machen werden. Ist das klar? Also Gott weiß ja den Anfang, the beginning from the end, den Anfang vom Ende. Er weiß, wie wir uns entscheiden werden, und deshalb erwählt er uns auf dieser Basis. Man hat freien Willen, man kann sich wirklich für Jesus oder gegen Jesus entscheiden. Das sind die zwei Optionen. Und es ist eigentlich ganz egal, in gewisser Weise, welche Option ich persönlich habe. Denn ich muss die Leute, die Christen, die die andere Option wählen, genauso lieben und akzeptieren. Und man kann nämlich die Bibel an die Bibel glauben und die Bibel auslegen und auf beiden Seiten, auf einer oder der anderen Seite stehen, und man muss sich da nicht verteufeln. Ist das klar? Let me say it in English. There are so many different doctrines where we tend to become incredibly dogmatic, but where the Bible is just simply not that clear on. And so you can hold one position or you can hold the other position, and it's absolutely fine. And you have to accept the people and love the people who hold the opposite view. Okay, klar? Okay, good. Christen brauchen Erleuchtung, damit sie Gott besser kennen. Und hier betet Paulus, dass seine Leser, dass Gott ihnen der Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit sie Gott erkennen können, besser kennen können. There's something about knowing God that's intuitive and not necessarily just knowledge. Christen brauchen, wo bin ich jetzt? Erleuchtung, damit sie ihre eigene Position besser kennen. Hier kommt dieses Gebet, dass die Augen des Herzens erleuchtet werden von Gott, damit wir wissen, was unsere Hoffnung ist, wie viel Kraft wir haben in Gott, was er uns schenkt in Kraft und Macht. Die gleiche Macht, und da gehen wir sofort zum nächsten, die gleiche Macht, die er benutzt hat, um Jesus von den Toten aufzuwecken und in den Himmel zu bringen. Diese Macht lebt in uns. Unvorstellbar eigentlich. Und deshalb brauchen wir auch Erleuchtung, damit wir sehen, die Position Jesus sehen, dass er über allen Mächten steht. Und warum? Weil das uns die Angst nimmt. Habt ihr Angst vor Satan oder vor Dämonen oder vor Krankheit oder vor dem Tod oder vor Leiden? Habt ihr Angst, dass euch diese Dinge das Leben rauben oder euch negativ beeinflussen können? Was Paulus sagen will, ist, ihr braucht keine Angst zu haben, ich brauche keine Angst zu haben, eben weil Jesus, diese Kraft in uns wohnt und Jesus, wir mit Jesus verbunden sind. Als ich ein Junge war, ging ich allein im Wald spazieren. Das war in Deutschland, auf dem Taubenberg, und mir war es ganz, ganz, ganz schummlig. Schummlig? Mummlig? Schummlig? Also zumut, ich hatte Schiss, Angst. Sagt man das? Darf man das sagen? Schiss. Ich hatte wahnsinnige Angst, bin durch den Wald gegangen, bin dann gelaufen. Da waren, Gott sei Dank, waren da so Fireflies. Ist egal. Mich hat's gefürchtet. Ich habe nur Visionen von Vampiren und Werwölfen bekommen. Ich habe gedacht, die kommen. Ich habe sie gehört, wie sie in den Bäumen saßen. und auf mich runterspringen wollten. Und ich hatte wahnsinnige Angst in diesem Wald. Ich bin durch den gleichen Wald, die gleiche Stellen gegangen wie mein Vater und hatte null Angst. Null. Überhaupt keine. Ich habe nicht an Vampire gedacht, nicht an Werwölfe. Warum? Was war der Unterschied? Die Gegenwart des Vaters war stärker wie meine Angst. Und ich glaube, Paulus will uns das sagen. Wenn wir so mit Jesus verbunden sind, wenn wir solche Kraft haben, dann ist es ganz egal, was in unserem Leben passiert, wie schlecht es ist, wir sind immer noch Sieger. We're not losers, we're victors. Gehen wir mal zur nächsten. Die Umstände des Apostel Paulus, habt ihr durchgelesen, wie es dem Apostel Paulus überhaupt ging? Der hatte ein furchtbares Leben als Christ. Es ging ihm wirklich dreckig. Diese 39 Rutenschläge der Juden kann einen umbringen. Also das kann einen töten, die sind so furchtbar. Einmal wurde er gesteinigt, wurde rausgezogen aus dem Dorf und für tot gelassen. Irgendwie hat er es überlebt. Aber er hatte eigentlich ein furchtbares Leben und dennoch war er voller Freude und voller Flamme für Gott. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, ob du einen wunderbaren Tag hast, ob dein Leben wunderschön ist und du keine Probleme hast. Toll, wenn dem so ist. Aber vielleicht bist du hier und es geht eben nicht gerade ganz gut. Es gibt Schwierigkeiten oder Krankheiten oder Leiden oder tja, irgendwas in deinem Leben stimmt nicht. Und vielleicht bist du an dem Platz, wo du dir denkst, ja, ich habe keine Hoffnung mehr, es ist alles so schlimm, es ist alles so negativ, ich kann nicht mehr. Und ich will dir nur sagen, öffne die Augen deines Herzens und sieh, wo du wirklich bist. Dass es mit deinen Umständen überhaupt nichts zu tun hast. Wer du bist, dein Wert und wo du hinkommst. Und vielleicht kann deine Woche und dein Tag und das kommende Monat dafür besser sein. Christen sind Sieger, ganz gleich ihre menschlichen Umstände. Auch wenn wir sterben müssen und wir müssen alle sterben, und das ist nicht morbide gesagt, ist das eigentlich ein Sieg für uns. Ganz gleich, was dir geschieht, kannst du immer noch ein Sieger sein. Es gibt Leute, die leben in, und ich höre mit dem jetzt auf, aber in ganz ärmlichen Umständen, haben aber sehr viel Geld. Zwei Geschichten, also es gibt mehrere, es gibt so viele Leute, die so leben, aber ich habe zwei Beispiele gegeben, beide von den Staaten, von der USA. Und vielleicht können wir mal kurz hinschauen. Die nächste Folie bitte. Können wir weitermachen? Das war die Geschichte, die habe ich schon erzählt. Ja, die zwei. Richard Walters, der war obdachlos, hat auf der Straße gewohnt in Phoenix, Arizona. Und als er gestorben war, fand sich heraus, dass er $3 Millionen in der Bank hatte. Vier Millionen Dollar in seiner Bank hatte. Der Mann war stinkreich, hat aber auf der Straße gelebt. Oder der andere, George, und ich weiß nicht genau, wie man den Nachnamen richtig aussagt, Conight, der wohnte allein in einer Hütte ohne Wasser, laufendes Wasser und keine Sanitation und keine Heizung. Wie ein Eremit ganz allein. Und als er starb, er hatte $3 Millionen US-Dollar in seiner Bank. Und ich denke mir manchmal, so sind wir Christen. Wir haben unvorstellbaren Wert unvorstellbare Kraft und wir leben, als ob wir nichts haben. Und da, glaube ich, sollten wir beten: Herr, unser Gott, öffne mir die Augen meines Herzens. Und das ist meine Frage eigentlich an euch. Die Fragen, die ich mir auch selber stelle: Du bist reich in Christus. Lebst du wie ein Bettler? Amen.